sind, ein bisschen so drumherum erzählen. Also nicht über die klassischen Sachen, das wissen Sie auch schon ein bisschen, aber so, ich versuche so ein paar Konzepte drumherum zu erklären. Okay? Also ich leite jetzt in Münster ein großes Labor und war hier jahrelang im Institut für Laboratoriumsmedizin. Und da gab es dann ein großes Forschungsinstitut, als Herr Aßmann noch hier war, für Arteriosklerose-Forschung. Dann haben wir sehr viele Forschungen gerade in diesem Feld gemacht. Und also das, was ich Ihnen erzähle, ist sozusagen aus gelebtem Wissen und nicht Buchwissen. Ja, das ist ein Unterschied. Und es geht die Fettstoffwechsel. Und es ist so, dass... Moment, wieso funktioniert das jetzt nicht? Muss ich das so machen? Also, wie kann ich das? Okay, also die Fettstoffwechselerkrankungen, das ist tatsächlich so, die sind die häufigsten, das ist die häufigste Todesursache weltweit. Das ist total spannend, weil das war nie so in der Menschheitsgeschichte. Also was würden Sie sagen, was war immer die Haupttodesursache bei Menschen? Also die Haupttodesursache, seitdem es Menschen gibt, war? Nee, Infektionskrankheiten. Also bis seitdem es Menschen gibt, sind die meisten Menschen an Infektionskrankheiten gestorben. Also Pest, Cholera und so weiter. Und seit ungefähr 30 Jahren ist das verdrängt worden durch degenerative Erkrankungen. Und nicht nur hier in den reichen Ländern, sondern weltweit. Das ist komplett, so war es nie in der Menschheitsgeschichte. Was ist die Lebenserwartung in Deutschland? So in etwa. Schätzen Sie es, egal, jetzt. Sie ist ein bisschen höher, die ist 79, glaube ich, bei Männern und 81 bei Frauen. Okay? Das ist schon sehr viel. Was ist die Lebenserwartung, wenn man die ganze Welt betrachtet? Was ist die Lebenserwartung? Ja, was würden Sie sagen? Schätzen Sie? In der ganzen Welt, wenn man Afrika reintut, Subsahara. Ja, was würden Sie sagen? Also ganz Bangladesch, Indien, Afrika, Südamerika. Die ist 74. Das ist erstaunlich. Das heißt, der Welt ging es nie so gut wie heute. Und wenn es irgendeine Zahl gibt, also wie gut es einem Land geht, dann gibt es zwei Zahlen. Eine ist Bruttosozialprodukt pro Kopf und zweite ist aber Lebenserwartung. Das heißt, in Deutschland hat die Lebenserwartung die 70 Jahre überschritten, erst in den 50er Jahren. Wo kommen Sie ursprünglich her? Oder? Aus Korea, ist ja ähnlich, nicht? Und jetzt hat man aber eine Lebenserwartung weltweit, die reichen Länder erst in den 50er Jahren erreicht haben. Das ist ein Zeichen, dass die ganze Welt, kommen Sie hier runter, machen ein kleines Seminar, ist doch nett. Das ist in etwa so, die Welt ist in etwa dort, die ganze Welt, wo die reichen Länder erst in den 50er Jahren wären. Also wenn man Zeitungen liest oder Fernseher anmacht oder so, hört man alles, Katastrophe, ja, Katastrophe. Ist auch so, gibt es Pockets sozusagen, aber im Grunde genommen ist das eine Erfolgsgeschichte. Und deshalb ist es so, dass das der Todesursache Nummer eins sind diese degenerativen Erkrankungen, im Wesentlichen die kardiovaskulären Erkrankungen. Daran sterben mehr Leute als alles andere sozusagen, das ist Todesursache Nummer eins. Und Todesursache Nummer zwei ist was? Was würden Sie sagen? Todesursache Nummer zwei ist Krebs. Ne? Oh, ich muss ich hier was machen? Moment. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das Teil hier reintun. So, jawohl. Jetzt müsste das gehen. Moment. So, logge ein, du kleines Ding. Logge ein für mich. Ich liebe die Universität. So. Okay, also es ist auch so, wenn man denkt, also man denkt zum Beispiel, das ist, also was sind die kardiovaskulären Erkrankungen? Herzinfarkt, Schlaganfall, okay? Und traditionell, wenn man sich das anguckt, denkt man, Herzinfarkt und Schlaganfall, das sind eher Männerkrankheiten, würden Sie sagen, ne? Herzinfarkt, so typisch Managerkrankheit. Die Wahrheit ist nicht so. Die Wahrheit ist, dass tendenziell mehr Frauen an Herzinfarkt sterben als Männer. Geringfügig mehr, was man nicht denkt. Nur der Unterschied ist, wie man hier sieht, dass, das kann man vergessen, dass die Frauen eher später sterben. Sie sehen, bis zum 75. Lebensjahr sterben Männer mehr zweimal häufiger als Frauen, aber in fortgeschrittenem Alter sterben Frauen zweimal häufiger an Herzinfarkt als Männer. So, warum das so ist, das weiß man nicht. Ob das jetzt mit der Menopause zu tun hat oder sonst was, das versteht man nicht vollständig, aber das ist einfach eine Tatsache. Das heißt, dass Herzinfarkt eine Erkrankung ist, die beide Geschlechter betrifft. So, Moment. Wieso komme ich zum nächsten? Wie komme ich zum nächsten? Kann jemand das Ding hier bedienen? Ah, okay. So. Das Problem mit dem Herzinfarkt ist folgendes. Warum wir die Prävention brauchen. Ein Drittel aller Herzinfarkte, wenn die auftreten, treten bei Patienten auf, die vorher völlig asymptomatisch waren. Also die haben keine Symptome gehabt, keine Schmerzen, keine Angina, kein gar nichts. Und dann bekommen sie aus heiterem Himmel einen Herzinfarkt. Und von diesen Patienten stirbt die Hälfte innerhalb von 4 Wochen. Okay? Das heißt, da hast du eine Erkrankung, das trifft dich aus heiterem Himmel. Und von den Leuten, die es trifft, sind die Hälfte nach 4 Wochen die Hälfte tot. So, das heißt, wenn man was dagegen tun möchte, kann man das nur machen, indem man versucht, diesen ersten Herzinfarkt zu vermeiden oder im Leben dieser Person nach hinten zu verschieben. Also, dass der Mann seinen Herzinfarkt nicht bekommt mit 40 oder 45, sondern erst vielleicht mit 65. Okay? Darum geht es. Das ist das ganze Konzept der präventiven Kardiologie. So, Moment. Ah, okay. So. Jawohl. Okay. So, warum Primärprävention? Das sehen Sie hier von 100 Leuten mit einem Herzinfarkt. Okay? Schaffen es ungefähr ein Drittel nicht mal ins Krankenhaus. Also die sterben entweder zu Hause oder im Krankenwagen. Okay? Von denen jetzt, die ins Krankenhaus kommen, diese Zahlen sind ein paar Jahre alt, aber hat sich nicht sehr viel geändert. Ungefähr 14% sterben dann in der ersten Woche. Okay? Und dann wird ein bisschen mehr als die Hälfte schafft es, dass sie entlassen werden aus dem Krankenhaus. Aber von denen sterben dann weitere 2 innerhalb der nächsten 3 Wochen, meistens an Rhythmusstörungen. Okay? Sodass in der Summe nach 4 Wochen von den armen Patienten, die ihr Herzinfarkt hatten, sind leider die Hälfte tot. So, wir haben eine Studie gemacht damals, das ging über 25 Jahre hier in Münster, und das hieß die PROCAM-Studie, Prospektive Kardiovaskuläre Münster-Studie. Und es gibt sozusagen von dieser Größenordnung zu Risikofaktoren von Herzinfarkt in der Größenordnung im Prinzip nur 2 große Studien weltweit. Okay? Die eine ist die sogenannte Framingham-Studie, die ist am bekanntesten. Framingham ist ein Vorort von Massachusetts, ist ein Vorort von Boston in Massachusetts, in Amerika. Und das ist so eine Art Arbeiterstadt und 200.000 Einwohner. Und dann hat man sozusagen diese Stadtbevölkerung über Jahre verfolgt in Framingham. Und man hat dann den sogenannten prospektiven Ansatz gewählt. Der prospektive Ansatz besteht darin, dass wenn ich wissen möchte, zum Beispiel, was die Risikofaktoren für Herzinfarkt sind, wie finde ich das heraus? Dann mache ich Folgendes, ich habe dann eine Liste an Faktoren, die ich kenne aus Tierversuchen, aus anderen, so, die könnten eine Rolle spielen. Okay? Also zum Beispiel Blutdruck, Übergewicht, Zigarettenrauchen, Fette. Okay? Und ich will mal wissen, welche Wirkung die haben. Und dann mache ich folgendermaßen, ich nehme eine große Anzahl an Patienten oder an Personen, die rekrutiere ich, mehrere tausend. Und dann messe ich bei diesen Personen all diese Risikofaktoren durch. Okay? Und dann mache ich nichts mehr. Gar nichts. Und dann warte ich ab. Okay? Ich warte ab. Nehme ich nicht. Und dann sehe ich von meinen 5000 zum Beispiel, wer kriegt einen Herzinfarkt und wer nicht. Okay? Und wenn ich das dann habe, nach zum Beispiel 10 Jahren, dann schaue ich zurück und ich sage, okay, ich habe hier von 5000 Personen, haben, was weiß ich, 500 einen Herzinfarkt bekommen. Und 4.500 haben keinen Herzinfarkt bekommen. Okay? Und dann gucke ich zurück und schaue mal in die Akte von damals. Wie war sein Cholesterinwert? Wie war sein Blutdruck? War er Übergewicht? War er fett? War er nicht so? Ne? Und dann sehe ich, aha, tendenziell hatten die Leute, die Herzinfarkt hatten, eher ein hohes Cholesterin von mir aus oder einen hohen Blutdruck. Und die anderen tendenziell nicht. Und weil ich das damals, als ich das alles gemessen hatte, gar nicht wusste, wer bekommt den Herzinfarkt oder nicht, ich kann das gar, das gibt kein Bias, verstehen Sie? Das Problem ist, wenn ich anfange, eine Subgruppe herauszusuchen, die bereits einen Herzinfarkt haben, dann habe ich ein Bias drin, weil das ist eine selektierte Bevölkerung. Aber wenn die Bevölkerung, die ich untersuche, die Grundgesamtheit, völlig unselektiert ist, und erst im Nachhinein dann geschaut wird, vor 10 Jahren, wie war es, ist das eine sehr starke Aussage, weil das ist biasfrei, das ist praktisch nicht manipulierbar. Und ich meine nicht, dass die Forscher jetzt die Resultate manipulieren. Ich meine, man hat eine instinktive, so eine Hypothese als Forscher und diese Hypothese neigt dazu, die Ergebnisse des Forschers zu beeinflussen, ob er will oder nicht. Das ist so, und das nennt man der prospektiven Ansatz. Das ist heute gar nicht mehr möglich, weil heute, wenn ich fände, dass jemand ein hohes Cholesterin hat, dann muss ich ihn behandeln. Wäre unethisch, ihn nicht zu behandeln. Das heißt, eine jungfräuliche Bevölkerung, wie wir damals hatten, die keine Lipidsenker zum Beispiel oder Blutdruckmedikamente bekamen oder wenige, das wäre heute gar nicht mehr machbar. Das heißt, das ist sozusagen, das waren Versuche, die waren in den 60er, 70er, 80er Jahren möglich und sind heute nicht mehr wiederholbar. Ist interessant, oder? So, und das haben wir jetzt gemacht und was haben wir gefunden? Das will ich Ihnen zeigen. Also hier, das war Münster und Umgebung. Wir haben große Firmen untersucht und das sind jetzt die Ergebnisse nach 10 Jahren. Okay? Und wir hatten hier, also wir haben, weil im Gegensatz zu Framingham, wo sie die ganze Bevölkerung, wir hatten Leute, die eingestellt waren bei großen Firmen und Behörden, zum Beispiel bei den Versicherungen, bei der Landesbehörde und so, ja. Und das heißt, wir haben dann Cut-off mit 65, warum? Ja, weil die alle in Rente gehen, 65, ne? Okay, also das heißt, wir hatten nach oben hin weniger Teilnehmer und wenn wir hier sehen, die Männer waren 35 bis 65 und die Frauen zwischen 45 und 65 Jahre alt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ungefähr 10.000 Teilnehmer, 2.500 Frauen, also das heißt ein Viertel Frauen, drei Viertel Männer. Okay? Und was wir gesehen haben, von den Männern hatten 400 einen Herzinfarkt, okay? Und das heißt 6.500 hatten, also 6.800 hatten keinen Herzinfarkt, 400 hatten einen Herzinfarkt. Bei den Frauen waren die Herzinfarkte wesentlich weniger häufig, das sieht man ja. Also in der Gesamtzahl, aber auch als prozentual, nicht? Und das erwartet man, weil ich hatte Ihnen ja vorhin gezeigt, die Herzinfarkte, die bei Frauen auftreten, treten später auf. So, und dann haben wir gesehen, aha, okay, wir hatten diese 400 Herzinfarkte, auf die anderen Todesursachen will ich heute nicht eingehen. Und dann haben wir das gemacht, was ich Ihnen gesagt habe. Wir haben dann geguckt, wir hatten über 48 verschiedene Faktoren. So, das Problem ist folgendes. Wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen wollen, ob Übergewicht und Diabetes Risikofaktoren sind für Herzinfarkt, und Sie machen eine Studie und Sie finden, aha, die Herzinfarktpatienten haben tendenziell eher ein Diabetes, oder die Diabetiker kriegen eher einen Herzinfarkt als Nicht-Diabetiker, kann man so und so sehen. Oder die übergewichtigen Leute haben eher einen Herzinfarkt als normalgewichtige. Okay? So, das Problem ist, man will wissen, sind das Abhängige, das ist das zweite Konzept. Das erste Konzept, was ich möchte, dass Sie verstehen aus der Vorlesung heute für Ihr Leben, ist prospektiver Ansatz. Das haben Sie begriffen. Der zweite, und das ist ganz wichtig, weil das ist in den Medien viel, das wird viel diskutiert und meistens falsch verstanden. Es ist der Unterschied zwischen einem abhängigen und einem unabhängigen Variable. Das heißt, wenn ich das mache und ich betrachte zusammen Übergewicht und Diabetes, dann habe ich ein Problem. Warum? Denken Sie nach. Warum? Hat jemand eine Idee, warum das schwierig sein könnte? Von den beiden Herren? Weil Diabetiker, also übergewichtige Leute, neigen dazu, Diabetes zu bekommen. Also Übergewicht ist ein Risiko für Diabetes. Das heißt, dass ich werde die beiden Sachen treten gemeinsam auf. Und woher will ich wissen, dass es der Diabetesanteil ist oder der Übergewichtsanteil? Mathematisch. Woher kann ich das sagen? Und man macht das so, indem man eine multiple logistische Regression, heißt die Methode. Das ist so eine Art mathematische Waschmaschine. Und ich tue die ganzen Variablen rein. Und dann mache ich Folgendes. Ich nehme die Variablen eins nach dem anderen, sozusagen mathematisch gesehen, raus. Okay? Und gucke, also ich habe dann eine Vorhersagekraft. Also ich weiß, diese Variablen sind mit dem Risiko für Herzinfarkt assoziiert. Ich weiß nicht aber welche. Dann nehme ich erstmal Fett raus, Cholesterin. Und sehe, ob meine Risikoprädiktion schlechter wird, wenn ich nur Fettwerte aus der Waschmaschine rausnehme. Und dann sehe ich, ja, ist so. Tu die Fettwerte wieder rein und nehme dann Übergewicht raus. Ist meine Vorhersagekraft weniger geworden? So, verstehen Sie, was ich meine? Dann tue ich Fett wieder rein, nehme Diabetes raus. Und das macht man iterativ, also in immer neuen Schritten. Und wenn ich das mache, stelle ich fest, von diesen 48, die wir hatten, haben wir die runtergekocht in unsere Waschmaschine. Und es gab am Ende nur 8 Variablen. Und die enthielten, diese 8 Variablen, das gesamte Risikoinformation. Das heißt, es reichte von den 38 oder 48, wie das war, nur 8. Und die hatten, sage ich mal, 99% der Risikoinformation. Wenn ich die anderen dazu tat, hat es die Prädiktion, die Vorhersagekraft nicht verbessert. Das heißt, dass in diesem Falle Fette eine unabhängige, also ein abhängiges Variable war, Diabetes nicht. Das heißt, ich kann Fette rausnehmen und Diabetes drinnen lassen. Und dann habe ich die Information, aber umgekehrt nicht. Sobald ich Diabetes rausnehme aus der Waschmaschine, ist meine Prädiktion schlechter geworden. Verstanden? So, und wenn man das macht, da kamen dann diese 8 Variablen raus. Und der Vorteil gegenüber Framingham ist, dass wir weiter waren später und wir haben den ganzen HDL-Stoffwechselschiene aufgemacht. Das wusste man damals nicht. Framingham ist älter. Aber die Ergebnisse, die wir hatten, die deckten sich schon im Großen und Ganzen sehr gut mit Framingham. Okay? Und das sind die Variablen. Zum ersten Mal ist Alter. Und das ist dann der Regressionskoeffizienten. Das ist die Stärke der Assoziation mit dem Risiko. Also Sie sehen, stärkstes Risikofaktor ist Alter. Gut, das überrascht uns nicht. Also Babys kriegen weniger Herzinfarkte, ältere Leute schon. Dann kam aber direkt, ja?
Aber sind nicht Werte ab 0,05 erst?
Sie verwechseln zwei Sachen. Das, was Sie sagen, ist die Wahrscheinlichkeit. also 0,05, die Wahrscheinlichkeit von 5%, dann sagt man, das ist statistisch signifikant. All diese Variablen sind hochstatistisch signifikant, weil das sehr große Zahlen sind. Hier ist die Korrelationskoeffizient. Also der Korrelationskoeffizient, zum Beispiel, wenn ich A und B habe, zum Beispiel Pistole hier, schießen, tot. Da wird die Korrelationskoeffizient sein nahe 1. Also fast jeder, der das macht mit einem Magnum, ist hinterher tot. Ich kann das zum Beispiel mit einer Luftpistole machen, dann wird die Korrelationskoeffizient 0,4 sein. Verstehen Sie? Das ist so Korrelationskoeffizient. Und das sind relativ kleine, aber das ist natürlich in der großen Menge doch sehr stark aussagekräftige Sachen. Also dann haben wir gleich ein Fett, dann das Rauchen, dann HDL-Cholesterin, ein zweiter Fettwert, dann Blutdruck, systolischer Blutdruck, dann Diabetes, was auch mit Fetten zu tun hat, familiäre Belastung, also das ist, ob man das in seiner Familie hatte, also Herzinfarkte vor dem 6. Lebensjahr und Triglyceride, einen dritten Fettwert. Also was wir sehen hier von diesen Faktoren, hatten drei mit Fetten zu tun. Triglyceride, HDL, LDL und Diabetes irgendwie auch. Ja. Und das Interessante ist Folgendes, das ist das dritte Konzept, was ich heute transportieren möchte, ist diese multivariate Analyse. Viele Sachen, mit denen wir zu tun haben, vor allen Dingen die chronischen Erkrankungen, die haben nicht nur mit Cholesterin zu tun oder nicht nur mit Blutdruck oder Diabetes. Das ist ein Konglomerat. So. Und man muss das Risiko ergibt sich aus der Interaktion einer Vielzahl von Variablen. Da gibt es bestimmt andere Sachen, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel psychische Belastung, die wir nicht erfasst haben. Aber das Konzept ist wichtig, dass der Patient ist keine Maschine, wo es A oder B gibt, sondern es ist immer eine komplexe der Vielzahl an Variablen. Das heißt auf der anderen Seite, dass man muss nicht so Cholesterin so wahnsinnig, eine kleine Veränderung in allen Variablen kann eine große Wirkung machen. Also wenn der Patient ein bisschen abnimmt, sich ein bisschen bewegt, wenn er vielleicht dann nicht raucht und vielleicht dann ein bisschen so, dann kann eine große Wirkung erzeugt werden. Okay? Also das waren die 8 Variablen. Da sehen Sie 4 von den 8, wenn man Alter weglässt und Familienbelastung, da kann man nichts zu tun haben. Ja? Von den Sachen, die man verändern kann, waren alle Fette außer Rauchen, ja? Und Blutdruck. So. Dann haben wir Folgendes gemacht. Die Waschmaschine wieder. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen Folgendes. Wir gruppieren die Bevölkerung, wir teilen unsere Bevölkerung risikomäßig in 5 gleich große Gruppen ein. Okay? Und solche Gruppen, die nennt man Quintile. Okay? Quartile wäre 4, Quintile sind 5. Und ordnen Sie Ihrem Risiko der Rangordnung nach. Also rechts ist die Gruppe mit dem höchsten Risiko, wo 5 steht, und wo römisch 1 steht, die Gruppe mit dem geringsten Risiko. Die Gruppen enthalten gleich viel Individuen. Okay? Gleich viele Individuen. Und was man hier sieht, ist, dass in die Gruppe mit den höchsten Risikofaktoren, mit den schlechtesten, der Fünftel unserer Bevölkerung mit den schlechtesten Risikofaktoren-Konstellationen hatten ein Herzinfarktrisiko, was, Sie sehen es, also fast ein Viertel, also in 10 Jahren hatten 23 von 100 einen Herzinfarkt. Und bei den, mit den, die keine Risikofaktoren hatten, hatten nur 4 von 1000. Also das ist eine Differenzierung, Sie hier sehen, von, also zwischen unten und oben, von was ist das 50-fache. Okay? Das heißt, dass wenn man diese Variablen in der Gesamtheit betrachtet und nicht nur Cholesterin allein und nicht nur Blutdruck allein, kommt es zu einer deutlichen Spaltung in der Risikovorhersage. Und wir können hier recht gut sagen, ob jemand, also in der Mitte ist vielleicht nicht so, aber wir können sagen, ob jemand Hochrisiko ist oder im Grunde genommen kein Risiko hat für Herzinfarkt. Das kann man schon sagen. Und das ist sozusagen die Grundlage der gesamten, warum die Fette und warum das alles so wichtig sind. Weil, wenn wir das jetzt machen, wir haben dann ein Score daraus gemacht und jetzt, das ist 2002, ist ein bisschen her, haben wir das veröffentlicht in Circulation und das ist mit Abstand die Arbeit, die wir geschrieben haben, die am meisten Impact hatte. Und wir haben dann einfach diese Risikofaktoren versucht handhabbar zu machen für den Arzt. Okay? Und dann haben wir gesagt, okay, Alter, wenn du 35 bis 39 Jahre alt bist, kriegst du 0 Punkte. Bist du jetzt über 61 oder zwischen 56 und 60, wie ich, habe ich schon 20 Punkte. Da bin ich schon, das ist schon so. Habe ich eine positive Familienanamnese, hat jemand, mein Vater oder meine Mutter oder ein Bruder oder Schwester von mir vor dem 60. Lebensjahr einen Herzinfarkt bekommen, dann habe ich 4 Punkte. Okay. Dann rauche ich Zigaretten? Nein. Würde ich rauchen, würde ich 8 Punkte kriegen und so weiter. Okay. Und so kann man das machen. Und wenn man das macht und das dann schön zusammenaddiert, Moment, dann kann man, bekommt man sowas, eine Tabelle. Und dann kann man einfach anhand der Punktzahl, also ich hätte, glaube ich, 26 oder 27 Punkte, ich habe mein 10-Jahres-Risiko für Herzinfarkt ist ungefähr 2%. Okay, sehen Sie das? Das ist schon eine Wahnsinnsaussage, wenn man darüber nachdenkt, oder? Weil wenn ich jetzt, wenn jemand kommt und sein Cholesterin ist so hoch und er sagt, oh Doktor, muss ich was machen? Das hängt davon ab, muss man sagen. Das hängt von dem Gesamtrisiko ab. Okay? Und das ist dann, das hat dazu geführt, wir haben dann Folgendes dann daraus entwickelt. Gut, es gibt große Studien, die Statine sind total interessante Medikamente. Also es gab, glaube ich, 8 oder 9 Nobelpreise für Medizin, die rund um das Cholesterinmolekül vergeben worden sind. Unter anderem gab es ein Paar aus Texas, Goldstein und Brown hießen die. Mike Brown und Sam Goldstein, glaube ich. Auf jeden Fall, die haben über den LDL-Rezeptor geforscht und haben festgestellt, dass der LDL-Partikel einen Rezeptor hat. Und dann gab es einen japanischen Forscher, und der hat dann anhand von Pilzen, interessanterweise, genauso wie Penicillin von Pilzen, der hat aber eine Substanz in Pilzen gefunden, Compactin hieß das. Und Compactin war in die Lage, den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt in der Cholesterinbiosynthese zu hemmen. Also das meiste Cholesterin, was wir im Körper haben, 80% wird de novo im Körper synthetisiert. Nur ungefähr 20% kommt aus der Nahrung. Das ist schon interessant. Und das Enzym, das zeigt uns übrigens, wie wichtig das Cholesterin ist für uns, der Cholesterinmolekül. Das Cholesterin ist zum Beispiel in den Zellmembranen und reguliert die Fluidität der Zellmembranen. Zum Beispiel im Gehirn sind Unmengen an Cholesterin enthalten. Hat was mit der Funktion der Neuronen zu tun. Und dieses Enzym, das heißt Hydroxylmethylglutaryl-Coenzym A-Reduktase, HMG-CoA-Reduktase, das ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Cholesterinbiosynthese. Und dieses Stoff, Compactin, hat das gehemmt. So. Und die haben die Medikamentenklasse heißen Statine. Und man weiß, dass die insbesondere bei Patienten, wenn sie bei Hochrisikopatienten, die senken die Gesamtmortalität um 12%, der Herzinfarktmortalität um 20% pro Millimol pro Liter Senkung. Okay? Und auch Schlaganfallrisiko. Und man hat die sind zu einem festen Teil der Präventionstherapie geworden. Die sind ein bisschen, aus meiner Sicht, überstrapaziert worden. Das gibt es manchmal. Das ist auch das erste 10 Milliarden, ich glaube, das erste Milliardenmedikament der Welt war ein Statin. Also die Pharmafirmen, die möchten natürlich Krankheiten haben, die häufig sind. Und am besten Krankheiten, wo man nicht sofort stirbt. Am besten eine Krankheit, wo man lange Zeit das hat. Zum Beispiel Blutdruck, perfekt. Fette, noch besser. Weil da kann man jahrelang, verstehen Sie? Inzwischen ist der Patentschutz ausgelaufen. Die Statine sind ein bisschen uninteressant geworden. Aber eine Zeit lang waren die erste richtige Blockbuster-Medikamente. Und das ist immer eine große Versuchung, jetzt ohne den Pharmafirmen zu nahe treten zu wollen. Das Interessante, also die bringen tatsächlich was. Insbesondere bei Patienten, die Hochrisiko haben. Und wir haben das gemacht, wir haben unsere Pyramide gemacht. Man kann dann eine Pyramide aufzeichnen und Sie sehen hier hohes Risiko. Das ist, was rot ist, da konzentrieren. Das sind ungefähr 7% der Bevölkerung. Und das haben wir gesagt, das sind Leute, die ein Risiko haben, einen Herzinfarkt in den nächsten 10 Jahren zu bekommen, über 20%. Das ist in etwa dasselbe Risiko wie jemand, der eine manifeste Arteriosklerose hat, zum Beispiel Claudicatio intermittens, so diese Raucherbeine, oder Karotisstenose. Diese Leute haben natürlich Arteriosklerose bereits im Gefäßbaum und die haben es auch im Herzen. Oder Diabetiker kommen nah dran, teilweise. So. Also, und wir sagen, okay, derjenige, der jetzt sozusagen eine tickende Zeitbombe ist für seinen Herzinfarkt, bei dem muss man das Cholesterin richtig runterprügeln. Okay? Weil der hat sowieso schlechte Karten und man will sein Risiko reduzieren. Man weiß, dass LDL ein großes Risiko, hatte ich Ihnen ja gezeigt. Es war ja der zweitwichtigste Risikofaktor. Dann prügeln wir das runter und unsere Grenze ist 100 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, wir wollen, dass sein Cholesterin unter 100 Milligramm kommt. Und das versuchen wir mit Ernährung. Und wenn das nicht wirkt, kriegt er die Statine. Und sein Zielwert ist 100. Jemand dagegen, und das ist die größte Gruppe, das Gesamtrisiko ist unter 5%, dieser grüne Bereich. Und das ist ungefähr 2/3 aller Männer. Er kann einen LDL-Cholesterinwert von 160 Milligramm pro Deziliter, falls doppelt so hoch wie bei dem Hochrisikopatienten, kann er tolerieren. Also sein Zielwert ist 160. Das heißt im Umkehrschluss, wenn sein LDL-Cholesterin unter 160 ist, braucht er keine Tabletten. Warum nicht? Weil sie ihm nicht bringen. Das bringt ihm nichts. Und die meisten Ärzte verstehen das nicht. Und die behandeln allein nach dem LDL-Wert und das führt zu einer Übertherapie. Und wir haben das Problem, was die Statinbehandlung angeht. Wir haben einerseits, behandeln wir die Frauen zu wenig, weil die meisten Leute im Kopf haben, das ist ein Männerproblem, Herzinfarkt. Und andererseits kriegen zu viele Leute Medikamente über viele Jahre, weil Statine muss man, das ist ja nicht so wie Antibiotika, dass die Erkrankung weggeht und dann setzt man die Pille wieder ab, sondern die nimmt man lebenslang und wir behandeln die Falschen oft. Also die Falschen kriegen zu viel und die Richtigen kriegen zu wenig. Das ist ein bisschen das Problem. So. Wie funktioniert das? Ich hatte von Goldstein und Brown, die habe ich tatsächlich kennengelernt. Ich fand die ziemlich unerfreulich als Menschen, aber spielt keine Rolle. Die haben also diese Methode, diesen Kreislauf, da sehen Sie hier schön das HMG-CoA. Sehen Sie das hier? Haben wir hier einen Stock. Stock ist gut, weil Low-Tech kann nicht versagen. Haben wir einen Stock irgendwo? Nee. Also, Sie sehen hier, das ist dieses Lovastin, sehen Sie das Medikament und sehen Sie HMG-CoA, sehen Sie die Ähnlichkeit in der Struktur und so, deshalb hemmt es diese, es geht in die Tasche, hier sehen Sie das ursprüngliche Compactin, sehen Sie, und das geht in dieses Enzym rein und blockiert die Tasche und so kann dieser Schritt nicht passieren. Ja? Und was dann passiert ist, wenn man das hier guckt, die haben einen Rezeptor und das ist zu kompliziert, ich erkläre es Ihnen so. Die Zellen brauchen Cholesterin. Und das Cholesterin ist in den LDL-Partikeln vorhanden. Und die Zellen, zum Beispiel die Leberzellen, die haben Rezeptoren für das LDL-Cholesterin. Und die versuchen, das LDL zu binden und zu internalisieren. Ist zu wenig da. Also wir lassen die Zelle verhungern, indem wir die Biosynthese, die Cholesterinbiosynthese in der Leber hemmen. Wie machen wir das? Statin. Also die Leberzelle, die kann nicht zu viel Cholesterin machen, wie sie möchte. Und die wird dann hungrig. Und was macht sie? Die bildet mehr LDL-Rezeptoren aus und schickt sie an die Oberfläche in der Hoffnung, ein LDL-Partikel aus dem Blut herauszufischen. Um so sozusagen den Bedarf nach Cholesterin zu stillen. Okay? Wenn sie das macht, dann sinkt der LDL-Spiegel im Blut. Okay? Warum? Weil sie in die Leber gegangen ist. Das hat dazu das Problem, warum kriegen wir eine Arteriosklerose überhaupt? Also die Antwort ist, wir verstehen es nicht vollständig, aber ein Grund ist, wenn man zu viel LDL-Cholesterin im Blut hat, was am Herumschwirren ist, ein Teil davon wandert durch die Intima der Arterie in den subendothelialen Raum der großen an kleinen mittleren Arterie. Und dort wird es aufgefressen, also förmlich von den Makrophagen. Das Problem mit Cholesterin ist, das Cholesterinmolekül ist relativ groß und wir haben kein Enzymsystem, um Cholesterin zu verbrennen. Zum Beispiel die Aminosäuren, Alanin zum Beispiel, können wir verbrennen. Das geht in den Tricarboxylsäure und wird zu Energie verbrannt und CO2 und Wasser. Ja? Das kann mit Cholesterin nicht passieren. Also, und dann sammelt sich dieses Cholesterin. Was macht die Zelle damit? Die kann sie nicht verstoffwechseln, also wird das dann verästert, verseift letztlich und in einem kleinen Vesikel weggepackt, erstmal. So wie zum Beispiel Müll, was man nicht raustragen kann aus der Küche. Da packt man erstmal nicht schön in die Ecke. Sondern irgendwann mal hat man so viel, die Küche ist schon voll und so, dass die Zelle daran zugrunde geht. Und wenn das, weil die einzige Möglichkeit ist, es muss dieses überschüssige Cholesterin abgeholt werden von einem kleinen Schiffchen, das ist HDL. Das ist die Funktion von HDL. Der HDL dockt an die Zelle und nimmt das überschüssige Cholesterin wieder ab, bringt es zur Leber zurück. In die Leber wird das in die Gallensäuren gepackt und über die Galle ausgeschieden, das überschüssige Cholesterin. Okay? Wenn das nicht läuft, dann verstaut es in den Makrophagen. Die Makrophagen, also der englische Pathologe Mitchison, der hat gesagt, die arteriosklerotische Plaque ist ein Makrophagenfriedhof. Die gehen da zugrunde und dann kommt es zu einer Entzündungsreaktion. Da bildet sich dieses breiige Material aus, dass die Arterie wird verkalkt, die wird brüchig, es ist eine aktive Entzündung und irgendwann mal reißt dann die Kappe auf. Die reißt förmlich und dann kommt es zu einer Aktivierung des Gerinnungssystems und dann bildet sich ein Gerinnsel. Und dann wird die Blutversorgung in einer Endstrecke, das Problem bei den Koronararterien ist, dass das Endstreckenarterien sind. Das ist nicht so wie in der Hand. Hier hat man Arterie ulnaris und radialis. Und wenn Sie ulnaris, dann können Sie die Hand immer noch so, verstehen Sie? Aber die Koronararterien sind Endstrecken, so wie Bahnhöfe. Und wenn die blockiert sind, ist Schicht im Schacht, kommt kein Blut mehr durch. Dasselbe teilweise im Gehirn. Und das führt dann zu Schlaganfall oder zu Herzinfarkt. Und das ist wegen dieses LDL-Cholesterins. Und so funktioniert das. Wir blockieren die Biosynthese in der Zelle, in der Leberzelle, und die Zelle wird hungrig. Es gibt andere Medikamente, zum Beispiel, die ähnlich funktionieren, die aber gehen nicht über die Cholesterinschiene, sondern das geht über den lysosomalen Abbau der LDL-Rezeptoren. Also die LDL-Rezeptoren, wenn die internalisiert werden, wird der Rezeptor recycelt oder teilweise abgebaut und der Cholesterin wird dann weggepackt. Hier ist es so, dieses PCSK9, das ist der Proprotein-Konvertase-Subtilisin-Kexin-Typ 9, ist alles egal. Was die machen, ist, das hat was zu tun mit Rezeptorabbau. Also man kann entweder die Cholesterinsynthese hemmen oder man kann den Abbau der Rezeptoren in dem Kreislauf in der Zelle hemmen. Beides führt dazu, dass es mehr LDL-Rezeptoren an der Zelloberfläche gibt, die das LDL aus dem Blut saugen. Okay? Also das ist eine neue Klasse an Medikamente. Die Kardiologen lieben das, weil die müssen das spritzen. Der Patient muss immer wieder kommen und jede Spritze können sie schön abrechnen. Ich sage es, wie es ist. So, was Sie sehen hier ist, in den meisten Patienten werden die Ziele nicht erreicht. Das hatte ich vorhin gesagt. Wir haben das Problem, die Niedrigrisikopatienten behandeln wir zu viel und die Hochrisikopatienten behandeln wir zu wenig. Und das hat damit zu tun, dass man dieses Grundsystem, was ich Ihnen gesagt habe, von multiplen Risiko, wie man das Risiko richtig berechnet, nicht verstanden hat. Teilweise hat man gesagt, man hat die Zeit nicht, aber das ist eine Sache, wo ich in meinem Labor versuche, das tatsächlich an den Mann zu bringen, bei den Hausärzten. Das ist schwer. Meine Güte, ist das schwer. Aber gut, ich habe trotzdem den Glauben noch nicht verloren. Also das ist jetzt 2013, da steht, das habe ich heute Morgen extra für Sie, sechs, fünf, die hier sitzen, habe ich das überarbeitet. Man hat die Statine, man hat die ein bisschen gegeben wie Smarties, ja. Und jetzt kommt viele Jahre später raus, so ist es nicht ganz. Also die haben schon Risikofaktoren. Ein ungefähr ein Patient von 1000 kriegt eine starke Myositis, also Entzündung der Muskel. Das kann sogar, wenn andere Medikamente im Spiel sind, zu einer Auflösung der Muskulatur führen, mit einem akuten Nierenversagen. Einen Fall habe ich mal gesehen. Dann hat sich herausgestellt, dass das Risiko für Typ 2 Diabetes mellitus um ungefähr 10% erhöht wird unter Statine. Das ist natürlich tragisch, weil Diabetes ist an sich ein Risiko für Herzinfarkt. Dann gibt es eine Lebertoxizität, dann gibt es eine Neuropathie, Störung des Gedächtnisses und der Konzentration und Depression und Reizbarkeit. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass natürlich der Cholesterin gerade in der Nervenfunktion, zum Beispiel wenn man diese Myelinscheide sieht in einer Nerven, das ist ja reines Cholesterin, ja, die Myelin, ja. Und also das heißt, die sind keine Smarties. Aber das heißt, Medikamente sind immer Gifte, ja. Und es kommt darauf an, die Dosis, auf die Dosis kommt es an, auf den richtigen Patienten. Das will ich jetzt überspringen, das ist jetzt unwichtig für mich. So, wir haben jetzt noch, wie viele Minuten? Ein paar Minuten. Also ich will nur mit diesem Dia ändern, der Rest fährt zu viel. Ich will nur ein bisschen was erzählen, weil das hat ein bisschen Seminarcharakter, wie die Lipoproteine funktionieren. Okay? Weil die funktionieren alle gleich. Das grundsätzliche Problem, was man hat mit den Lipiden, ist, dass sie fett sind. Und das Blut ist hauptsächlich Wasser. So, das ist eine Frage, wie kann man in einer wässrigen Lösung ein öliges Substanz transportieren? Warum? Weil Öl und Wasser sich nicht vermischen. Und wie geht das? Die Zellbildung. Das heißt, ich habe Lipide, so wie bei Waschpulver, das sind amphipathische Moleküle, das kennen Sie ja, die haben eine hydrophobe und eine hydrophile Seite. Und das sind die Phospholipide. Das sehen Sie hier. Die Phospholipide, die haben eine Phosphorgruppe, das ist hydrophil, und eine Lipidschwanz, das ist lipophil. Diese Lipid, die zeigt nach innen, das Hydrophile nach außen. Bei dem Cholesterin ist es auch so, diese Hydroxylgruppe an dem Cholesterinmolekül ist nach außen, das andere ist nach innen. Ja? Und so kann ich ein Micell bilden, tatsächlich. Und das bildet so eine Art Membran und da drinnen packe ich meine Fette. Also habe ich das erste Problem, ich habe so mein kleines Schiffchen gemacht. Das zweite Problem, was ich habe, ist, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Partikel, die ich jetzt gebaut habe, dort ankommt, wo er hingehört. Okay? Und das mache ich über so eine Art molekulare Anschriften. Und die Anschrift sind die Apolipoproteine. Also das heißt, diese Lipoproteine, die werden ausgestattet mit bestimmten Proteinen, also ApoB, ApoA, ApoC, ja, und das sind ApoE auch, die sind Proteine, die A, C und B, die sind integriert, Sie sehen die hier, und die binden dann an bestimmten Rezeptoren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns angucken bei dem LDL-Partikel, das kommt als nächstes. Also was machen die? Gut, was machen die Lipoproteine? Die transferieren Energie über die Triglyceride, die transferieren Zellbaustoffe, also Phospholipide, Cholesterin, fettlösliche Vitamine, VDKE und Hormonvorstufen für die Hormone und die Gallensäuren. So. Es gibt bestimmte Klassen, Sie sehen hier die ganz großen, die Chylomikronen, das ist das, was in dem Ductus thoracicus sich befindet nach einer fettigen Mahlzeit. Die Fette werden tatsächlich in den Darm zu einem Lipoprotein bepackt, Chylomikrone, dann gibt es LDL und HDL sind die kleinen, kleine Dichte, High Density. Und das hatte ich ja gesagt, die bilden die Strukturen und so weiter, aber die sind das wichtigste Adresse. So, ich will nur das sagen, es gibt bestimmte Wege. Also erstmal ist das Cholesterin aus dem Darm, das wird in einem Chylomikron gepackt. Das ist sehr, Triglyceridreich und geht dann in dem Kreislauf, wenn es durch den Kreislauf schwirrt, wird durch die Wirkung von Lipoproteinlipase in den externen Zellen die Fette rausgesaugt. Fett ist super, weil Fett ist sehr energiereich. Also Fett hat 9 Kilokalorien pro Kilo im Gegensatz zu Kohlenhydrate, was nur 4 hat. Also ist der Hauptenergieträger. Und dann gehen die Reste zum Leber zurück und in der Leber werden die dann umgebaut, komplett auseinandergenommen und werden dann, also die werden komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut als neuer Partikel, das nennt sich VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Okay? Und die hat dann, Sie sehen hier ApoB100, ApoE und die schwirren dann herum und werden dann abgebaut. Also die haben auch die Funktion, die Fette und die Vitamine und so zu verteilen. Das Problem, was wir haben, ist, dass diese VLDL, wenn wir jetzt zu viel Fette zu uns nehmen oder zum Beispiel unter normalen Bedingungen, wo die Leute eher unterernährt waren, wann sind die LDL-Cholesterinspiegel sehr niedrig, 60, 70 Milligramm pro Deziliter. Bei uns aber, wo wir eher ein Überangebot an Nahrung haben, steigen die. Und dieser LDL-Partikel, das ist halt in der Natur sozusagen in dem Sinne gar nicht vorgesehen, weil Sie sehen hier die Remnants, die werden aufgenommen von der Leber. Und wenn die nicht aufgenommen werden, bleibt dieses Teil über. Das ist unser LDL-Cholesterin. Das ist sehr cholesterinreich, hat nur ein Partikel, ApoB100. Und wenn dieser Teil zu groß ist, ist es, das wandert in die Arterien, macht die Makrophagen platt. So. Und das ist das ganze Problem. Und ich will Ihnen nur einen zeigen und dann sind wir durch für heute. Das überspringen wir jetzt alles, das brauchen wir jetzt nicht. HDL-Stoffwechsel. Ich hatte Ihnen ja einfach am Anfang gesagt, die Zellen können ihr Cholesterin ja nicht verstoffwechseln. Und wenn die zu viel haben, was machen die damit? Die machen Folgendes damit, es gibt ein kleines Schiffchen, HDL, und das holt es wieder ab. HDL werden teilweise in der Leber gebildet und teilweise im Darm. Die sehen aus wie Big Macs, wie ein Burger am Anfang. Sie sehen hier, das ist nur ein Phospholipid, sozusagen Hülle, mit einem Apolipoprotein A1 und die wandern dann herum und andocken und dann über bestimmte Transferproteine wird Cholesterin aus der Zellmembran, aus der Zelle in die Zellmembran und dann in das HDL rübergeschiftet. Okay? Und das HDL dann füllt sich auf und geht dann zur Leber zurück und ist in der Lage, das überschüssige Cholesterin abzutransportieren. Okay? Und das ist letztlich der Grund, warum der HDL-Spiegel, also der LDL-Spiegel sollte möglichst niedrig sein, okay? Und der HDL, also low, sollte low, low density soll low sein und high density soll high sein. Weil, wenn wir das haben, wenn wir viel HDL haben, heißt es, dass der Rücktransport viele Schiffchen, sozusagen Öl aus Iran, ist alles unterwegs zu uns mit den Cholesterin, so, ne? Das heißt, wollen wir es viel haben. So. Eine Geschichte, wir haben am Ende der Vorlesung eine Anekdote. Eine Pharmafirma, die haben das verstanden. Oh ja, niedrig, also low ist low, high ist high. Okay. Dann haben die gedacht, wir machen das so, wir machen ein Enzym, das war CETP. Und das ist an dem HDL-Stoffwechsel, beteiligt. Und wir hemmen das. Wir hemmen das. Und dann natürlich steigt das HDL ins unermessliche Höhe, ist ja klar. Aber das ist Folgendes, das HDL ist wie Wasser, also zum Beispiel Wasser in der Badewanne. Natürlich muss es, der Spiegel ist gut, weil das heißt, das fiel durch die Badewanne, aber es muss rausfließen können. Wenn ich den Stöpsel reinsetze in der Badewanne, ja, dann ist es nicht gut. Dann gibt es überhaupt keinen Rücktransport mehr. Aber der HDL-Spiegel steigt, ist ja klar. Und die Patienten, die sie das hatten, die haben dann alle Fettleber und alles Mögliche bekommen. Ja, das war eine Katastrophe, weil sie nicht verstanden haben. Es ist natürlich so, wenn viele sozusagen Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren, ist das eine gute Sache, wenn die einfach mehr Öl transportieren. Aber wenn ich die Straße von Hormuz jetzt blockiere mit einer Mine zum Beispiel und die stauen sich alle, das ist dann nicht so gut. Ja? So was Ähnliches ist das. Und die Bristol-Myers, die hat Milliarden verloren. Das ist nur eine Anekdote. Gut, da bin ich am Ende. War das okay für Sie heute? Gut, ich weiß nicht, warum sind Ihre Kollegen nicht gekommen, Ihre Kommilitonen? Zu schön das Wetter. Also Sie können sagen, die haben was verpasst, ja? Alles klar. Vielen Dank.